Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hallo zum frischen Podcast vom Update. Heute ist Donnerstag, der 10. September. Der Großbrand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Das ist eins unserer Themen. Ihr bekommt zum einen aktuelle Infos. Wir lassen uns die Lage schildern von unserem Korrespondenten auf Lesbos. Und wir wollen wissen, an welchen politischen Lösungen gerade gearbeitet wird.
Es geht offensichtlich um die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die jetzt nach Deutschland und nach Frankreich und möglicherweise auch noch in andere Länder gebracht werden sollen.
Das ist Klaus Remme, unser Korrespondent aus dem Hauptstadtstudio. Der fasst euch zusammen, welches die Pläne sind, die Deutschland hat und welche Pläne die EU hat für die Menschen aus Moria. Außerdem geht es bei uns um Gerüche und Gerichte. Also wenn es beim Nachbarn mal nach kaltem Hund stinkt, ne, dann müssen im Zweifelsfall eben Gerichte entscheiden, ob das zumutbar ist. Aktueller Fall, ein Ziegenbock im Nachbarsgarten.
Ziegenbock, Rasse, Thüringer Waldziege, hat ein schönes Bärtchen mit blonden Strähnchen. Problem ist aber, der dünstet besonders im Hochsommer zur Paarungszeit ordentlich aus. Und wenn es dann schwül warm ist, dann kann man noch nicht mal mehr die Wäsche aufhängen oder im Garten sitzen, sagt die Nachbarin. Und deswegen hat sie geklagt.
Unser Reporter Dominik Peters erzählt euch den Fall und er wird auch versuchen zu klären, was in diesem Fall dann eben zumutbar ist und was nicht. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Das größte Flüchtlingslager Europas, abgebrannt. Moria auf der griechischen Insel Lesbos gibt es seit gestern nicht mehr. Das heißt, auch rund 13.000 Menschen haben noch nicht mal mehr ein Zelt, in dem sie unterkommen können. Sie haben die Nacht von gestern auf heute auf den angrenzenden Straßen zum Flüchtlingslager verbracht oder sind in den umliegenden Wäldern gewesen. Mehr zur aktuellen Lage jetzt von Thomas Bormann. Das ist unser Korrespondent auf Lesbos. Thomas, was kannst du uns sagen zur aktuellen Situation der Geflüchteten?
Leider nichts Gutes. Die meisten, also Tausende von ihnen, werden auch die kommende Nacht unter freiem Himmel verbringen müssen. Ich war vorhin dort, direkt am Lager Moria. Dort waren wieder einige Brände ausgebrochen. Ich habe auch gesehen, dass diese knorrigen, tiefen Wurzeln der Olivenbäume, die glühen zum Teil. Und die können tagelang glühen, habe ich mir sagen lassen. Und der Wind, der facht das Feuer dort immer wieder an. Zwischen diesen ganzen Ruinen habe ich Flüchtlinge gesehen, die noch Matratzen oder Decken raussuchen, irgendwas, was sie noch verwenden können. Und mir haben mehrere Flüchtlinge gesagt, die Not wird allmählich ganz schlimm. Manche haben noch nicht mal eine Flasche Wasser bekommen.
Können denn eigentlich Hilfsorganisationen zu den Menschen, können die überhaupt irgendwie versorgt werden mit dem Nötigsten, mit Wasser zum Beispiel?
Ja, das klappt leider nur teilweise. Auch die griechische Regierung hat ja angekündigt, sie will alle 12.600 Flüchtlinge, die noch da waren, mit Wasser, mit Lebensmitteln versorgen. Aber das klappt nur teilweise. Und teilweise bedeutet halt, tausende Menschen gehen leer aus. Und die sagen jetzt, wir haben Durst, wir haben Hunger. Also die Not, die wird zum Greifen nahe dort direkt am Lager Moria, wo die Menschen sich jetzt mit Matratzen oder Decken oder teils auf dem blanken Wiesenboden versuchen, sich irgendwie für die Nacht einzurichten.
Thomas, die Leitung wackelt gerade ein bisschen, aber wir machen jetzt einfach weiter mit dem Interview, weil wir gerne noch ein bisschen mehr von dir wissen wollen. Merkel und Macron, die haben ja heute schon angekündigt, dass die EU-Länder 400 Minderjährige aufnehmen sollen. Was ist denn mit den anderen? Wo oder wie sollen die denn unterkommen? Gestern haben wir davon gehört, dass die teilweise auf Schiffen untergebracht werden sollen.
Ja, leider liegt die Betonung auf sollen, weil das klappt vorerst nicht. Ein großes Schiff, eine Fähre, liegt zwar jetzt in einem Hafenstädtchen im Westen von Lesbos am Kai und dort sollten 1.000 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge untergebracht werden, vor allem Kinder, schwangere Frauen, aber in diesem Hafenstädtchen haben Bürger eine Straßenbarrikade aufgebaut, damit niemand diese Fähre erreichen kann. Die Bürger dort, die wollen nicht, dass vor ihrer Nase 1.000 Flüchtlinge einquartiert werden. Und das klingt vielleicht schockierend, aber dahinter steckt auch die Furcht vor Corona. Denn unter den Flüchtlingen gibt es 35, die positiv auf Corona getestet wurden, unmittelbar vor diesem Aufstand und dem Feuer im Lager. Und diese Corona-positiv getesteten Flüchtlinge, die sind untergetaucht. Niemand weiß, wo die jetzt sind. Und deshalb haben hier die Bürger auf Lesbos geradezu Angst vor den Flüchtlingen. Und die Polizei passt auch auf, dass keine Flüchtlinge irgendwo in die Städte hineingehen oder in die Dörfer. Und aus demselben Grund gibt es halt die Straßenbarrikaden. Und das bedeutet eben im Endeffekt, auch dieses Fährschiff, was liegt mit Platz für 1000 Leute, wird auch kommende Nacht leer bleiben. Und die Leute, auch die Frauen, auch die Kinder, müssen draußen und am Freien übernachten.
Du hast ja eben schon gesagt, Thomas, du warst heute noch mal in Moria und du hast gesehen, dass da diese Olivenbäume teilweise immer noch nachglühen von diesem Feuer. Weiß man denn eigentlich schon mehr über die Ursache vom Feuer? Ist da irgendwie mehr Info noch, die du uns geben kannst?
Also eine Beweiskette zum Beispiel von der Feuerwehr wurde noch nicht vorgelegt. Es gibt nur die, letztlich sind es Behauptungen der Regierung, dass das so war. Es klingt auch plausibel, dass Flüchtlinge, einige vielleicht radikalisierte Flüchtlinge, gleichzeitig organisiert an mehreren Stellen im Lager Feuer gelegt hatten. Mindestens 10 Brandherde gab es zur gleichen Zeit. Das hat also auch ein Feuerwehrkommandeur bestätigt. Und das spricht dafür, dass tatsächlich im Lager von Lagerbewohnern das Feuer gelegt wurde, weil die damit so ein verzweifeltes Zeichen setzen wollten. Das geht so nicht weiter mit diesem Lager. Das Lager muss weg. Und sie hatten natürlich dann auch die Hoffnung von dort, dass sie aufs Festland gebracht werden oder in andere EU-Länder. Aber da hat die griechische Regierung schon abgewunken und gesagt, nee, nee, so läuft's nicht. Ihr bleibt auf der Insel.
Zur aktuellen Lage der Geflüchteten auf Lesbos nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria. Thomas Bormann war das für uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt wollen wir gucken, wie Hilfe aussehen kann oder aussehen wird. Diese Hilfe soll auch aus Deutschland kommen. Das fordern Vertreter von Parteien, Verbänden und Kirchen. Sie wollen, dass Geflüchtete aus Moria nach Deutschland geholt werden. Und das hat eine Debatte ausgelöst.
Wir können doch jetzt nicht darüber diskutieren, lassen wir die Menschen auf der Straße verhungern oder sterben. Das ist eine Brandkatastrophe, die sie obdachlos gemacht hat. Wenn ich den Auftrag bekomme als deutscher Entwicklungsminister, lösen wir das innerhalb von 3 Tagen.
Wenn es Brandstiftung war, darf es auch nicht so wirken, dass wenn man ein Lager in Brand steckt, dann plötzlich eine Bewegung eintritt. Also es ist eine ganz komplizierte Frage.
Und jetzt haben wir eine akute Notsituation, aber gleichzeitig müssen wir natürlich an einer europäischen Lösung arbeiten. Das kann Deutschland nicht alleine übernehmen.
Am Ende entscheidet das die Bundesregierung erstmal für Deutschland. Angela Merkel hat sich heute dazu geäußert. Wir gucken drauf mit Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio. Klaus, die Bundeskanzlerin hat jetzt angekündigt, dass die EU-Länder erstmal 400 Minderjährige aus Moria aufnehmen. Wie genau sieht der Plan aus?
Ja, es war eine Ankündigung und offensichtlich eine Vereinbarung, die getroffen wurde in Verhandlungen zwischen Angela Merkel und Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten. Und sie sagte, sie habe mit dem griechischen Ministerpräsidenten geredet, wie man über diese furchtbare Lage helfen kann und bot bessere Unterbringungsmöglichkeiten für die Flüchtlinge in Zukunft an. Und auf die Frage an Mitsotakis, wie Deutschland darüber hinaus helfen könne, sagte sie dann weiter.
Seine Bitte war, dass wir insbesondere die Minderjährigen, die jetzt ja auch auf das griechische Festland gebracht wurden, Deutschland und Frankreich werden sich daran beteiligen. Ich hoffe, einige andere Mitgliedstaaten auch.
Soweit die Bundeskanzlerin zu dem konkreten Vorhaben. Es geht offensichtlich um die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die jetzt nach Deutschland und nach Frankreich und möglicherweise auch noch in andere Länder gebracht werden sollen.
Welche Hilfe kommt denn noch aus Deutschland? Hat sich die Kanzlerin dazu noch geäußert?
Da ist es ja nun wirklich so, dass wir Konsens finden, was die konkrete Hilfe vor Ort geht. Da sind eigentlich alle hier in Deutschland einig, kann man etwas tun, aber der eigentliche Streit, der dreht sich ja um die Frage, diese 12.500 Flüchtlinge, die dort unter katastrophalen Verhältnissen leben müssen. Was passiert mit denen? Wird Griechenland mit denen allein gelassen? Oder aber findet sich hier eine europäische Lösung, so wurde es häufig gesagt. Und da gehen die Meinungen wild durcheinander, nicht nur zwischen den Parteien, selbst in der Bundesregierung. Wir haben da eben gerade in der Collage ganz am Anfang Gerd Müller gehört, der gesagt hat, ich hole 2000 Leute in 3 Tagen nach Deutschland, wenn es denn sein muss.
Ja, und ich meine, das ist ja eine interessante Aussage. Was schlägt er denn vor? Ist er da konkreter geworden? Wie würde er das denn umsetzen wollen?
Na, ich glaube, er hat sich schlicht entschieden, dass wir hier nicht warten können, so hat er es ja gesagt, bis wir hier eine europäische Lösung gefunden haben, an der ja nun auch schon seit Monaten, wenn nicht seit Jahren gebastelt wird und es immer wieder Leute gibt, die da etwas in die Speichen werfen, weil sie kein Interesse daran haben. Er hat sich entschieden, dass ein deutscher Alleingang in diesem Fall aus humanitärer Sicht notwendig ist. Und da geht es wild durcheinander, Sonja. Ich nehme mal hier den Brief von 16 Abgeordneten von Union, also CDU und CSU. Norbert Röttgen zum Beispiel ist einer von Ihnen, der da sagt, Brief an Horst Seehofer, den Innenminister. Es geht jetzt nicht vorrangig darum, eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik zu gestalten, sondern offensichtliche menschliche Not zu lindern. Und dann kommt die Bitte an Seehofer, möglichst gemeinsam mit anderen EU-Staaten, aber notfalls auch alleine 5000 Flüchtlinge vom griechischen Festland aufzunehmen. Und dann gibt es Leute, die sagen, wenn niemand anders da ist, dann holen wir sie halt alle nach Deutschland. Dazu zählt der europapolitische Sprecher der SPD, Christian Petri.
Wo du schon Horst Seehofer ansprichst, den Innenminister, viele warten ja darauf, dass er sich bewegt. Wie verhält er sich denn eigentlich im Moment?
Es war interessant, dass Angela Merkel sagte, ich habe dies heute mit dem griechischen Ministerpräsidenten abgesprochen und ich habe mit dem französischen Präsidenten gesprochen, wie wir das machen. Horst Seehofer hat sie nicht erwähnt und ich habe den Tag über auch nicht von Horst Seehofer gehört. Wir wissen, dass er sich weigert, einem deutschen Alleingang seine Zustimmung zu geben. Die Tatsache, dass die Vereinbarung, von der ich gesprochen habe, jetzt gemeinsam mit Frankreich getroffen hat, wird die Sache sicherlich einfacher machen. Das heißt, Horst Seehofer wird sich in den nächsten Stunden, spätestens morgen, dazu verhalten müssen.
Klaus, du hast das eben auch schon angesprochen und die Politiker sagen das ja auch immer wieder, auch hier jetzt eben bei dieser Situation in Moria, dass wir eine europäische Lösung brauchen. Was heißt das denn am Ende? Ist das Verkommen im Endeffekt zu einer leeren Floskel, die eigentlich nur dafür steht, dass gar nichts passieren wird?
Möglicherweise ist das so. Gerald Knaus ist der Wissenschaftler, ein Flüchtlingsexperte von der Europäischen Stabilitätsinitiative, einer der Architekten, was den Türkei-Flüchtlingsdeal angeht.
Okay.
Der hat heute Mittag im Deutschlandfunk ein sehr, sehr interessantes Interview gegeben. Und er hat das Ganze so beschrieben.
So zynisch das ist und so rechtswidrig und katastrophal für die Flüchtlingskonvention, die derzeitige Abschreckungspolitik ist gewollt. Es gibt keine andere Erklärung. Es ist eine kleine Zahl von Menschen. Auf der Insel sind die Spannungen enorm. Wir haben hier sehr, sehr viele Schutzbedürftige, die festgehalten werden aus einem einzigen Grund zur Abschreckung.
So, und die Tonlage mancher Christdemokraten, ich nenne Manfred Weber, den Vorsitzenden der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, der da sagt, das Signal, das Deutschland 2015 gesendet hat, ihr könnt kommen. Dafür hat er Verständnis, dass die Bundesregierung dieses Signal diesmal nicht senden will.
Klaus, ich danke dir für die Analyse, für die Hintergründe hier in Deutschlandfunk Nova im Update. Klaus Remme, unser Korrespondent im Hauptstadtstudio, dazu, welche politischen Lösungen aus Deutschland und auch aus der EU es geben soll für die Geflüchteten im abgebrannten Flüchtlingslager Moria auf Lesbos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben einen ersten Fall der afrikanischen Schweinepest bei einem Wildschwein im Spree-Neiße-Kreis.
Gestern Abend war es noch ein Verdachtsfall. Heute hat Julia Klöckner, die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, das Ganze dann bestätigt. Es gibt in Deutschland einen ersten Fall der afrikanischen Schweinepest südöstlich von Berlin. Was genau das ist und was das jetzt bedeutet, darüber spreche ich mit Sabrina Loy aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Sabrina, fangen wir mal gleich an mit dem wichtigsten Punkt. Wie gefährlich ist die afrikanische Schweinepest?
Also für den Menschen ganz klar ungefährlich.
Auch vom Verzehr von gegebenenfalls kontaminiertem Fleisch gehen keinerlei Gefahren für die Gesundheit beim Menschen aus.
Also in rohen und in sogar im eingefrorenen und geräucherten Fleisch sind die Viren noch drin. Aber bei uns machen die nichts. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat heute bei der Pressekonferenz noch mal ganz klar gemacht, dass keine Zoonose ist, also so etwas wie zum Beispiel das Coronavirus. Sprich, die Schweinepest ist kein Erreger, der von Tier auf den Menschen überspringt.
Aber für Tiere ist der Erreger gefährlich.
Ja, für Schweine, Wildschweine, aber auch Hausschweine ist die afrikanische Schweinepest fast immer tödlich. Eine Heilung gibt es nicht und eine Impfung leider auch nicht. Deshalb wird jetzt alles daran gesetzt, dass sich der Erreger nicht weiter verbreitet.
Wie genau machen die das denn? Also die können den Schweinen ja kaum eine Alltagsmaske aufsetzen, so wie wir das jetzt kennen von Corona, und irgendwie Kontaktverbot wird auch schwierig.
Nee, aber so ein bisschen in die Richtung versuchen sie es. Also direkt mit dem Fundort wird eine Kernzone von etwa 3 Kilometer Radius erstmal mit einem Elektrozaun abgesperrt. In der herrscht dann ein Betretungsverbot, damit der Erreger nicht über Schuhe oder Autoreifen oder so verschleppt wird. Dann wird noch ein etwas größeres Gebiet als vorläufig gefährdetes Gebiet festgelegt. Schweinehalter in dieser Zone dürfen weder Schweine noch deren Fleisch ausführen. Maisfelder, in denen sich Wildschweine ganz gerne aufhalten, die sollen erstmal nicht abgeerntet werden. Außerdem wird hier ein striktes Jagdverbot für alle Tiere verhängt. Damit will man verhindern, dass Wildschweine unnötig aufgeschreckt werden. Das könnte nämlich sonst die Ausbreitung der Seuche beschleunigen.
Und das wäre ja eher kontraproduktiv. Jetzt hast du schon gesagt, dass Schweinehaltungsbetriebe in der direkten Umgebung erstmal keine Tiere mehr ausführen dürfen. Wie sieht es denn darüber hinaus aus? Welche Folgen kann das Ganze haben?
Es ist durchaus wahrscheinlich, dass da jetzt einiges an Schweinefleischexporten wegfallen wird, vor allem nach Asien. Südkorea hat sich schon gemeldet, die wollen erstmal kein Schweinefleisch aus Deutschland mehr einführen. Ein Drittel des Schweinefleisches, das Deutschland exportiert, ging im April dieses Jahres alleine nach China. Die haben ihren Import stark erhöht, weil da die afrikanische Schweinepest seit etwa 2 Jahren grassiert. Gut möglich, dass sie auch sagen, nee, danke. In der EU sieht es aber ein bisschen besser aus, sagt Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner. Da gibt es Vereinbarungen, dass der Handel nur für die betroffene Region dann eingeschränkt wird. Außerdem sei im Ministerium auch schon mit Nicht-EU-Ländern in Kontakt, um zu klären, dass es auch mit denen nur regionale Beschränkungen geben soll.
Und hat das eine beruhigende Wirkung auf die Landwirtinnen und Landwirte?
Naja, also der Deutsche Bauernverband macht sich natürlich große Sorgen und fordert, dass da schnellstmöglich eine Vereinbarung getroffen wird und dass auch die Schutzmaßnahmen erweitert werden. Wenn hier bei einem Betrieb die afrikanische Schweinepest bei einem Tier auftritt, hätte das gravierende Folgen. Dann müssten alle Tiere in dem Betrieb getötet werden und dann wird auch der ganze Rattenschwanz an Sperrzonen und Jagdverbot und so weiter wieder von vorne anfangen.
Das ist ja jetzt der erste Fall der afrikanischen Schweinepest hier in Deutschland. Ist klar, wie die Krankheit hierher gekommen ist?
Nee, im Prinzip gibt es da 2 Möglichkeiten. Das Tier könnte aus Polen eingewandert sein. Da gibt es die afrikanische Schweinepest schon etwas länger. Deshalb hatte Brandenburg Ende letzten Jahres auch nach einem Fall dort südlich von Frankfurt an der Oder einen 120 Kilometer langen elektrischen Weidezaun errichtet. Der sollte verhindern, dass Wildschweine quasi rüberkommen. Das Friedrich-Löffler-Institut untersucht das jetzt, genauso wie ob sich der Erreger schon weiter ausgebreitet hat. Es gibt aber, wie gesagt, noch eine 2. Möglichkeit. Das Wildschwein könnte sich auch durch weggeworfene Wurstwaren infiziert haben. Deshalb fordert das der Deutsche Bauernverband nicht nur, dass es eben an der deutsch-polnischen Grenze quasi eine wildschweinfreie Zone und mehr Zäune geben soll, sondern auch, dass dort bitte niemand Essensreste wegschmeißt.
Okay, das heißt, das infizierte Wildschwein könnte Schinken gegessen haben, der von einem anderen infizierten Tier gekommen ist.
Zum Beispiel, ja. Die frühere Leiterin des Nationalen Referenzlabors für afrikanische Schweinepest hat mal gesagt, dass ein Wurstbrot reichen würde, um die Seuche einzuschleppen. Der Erreger kann sich echt ewig halten, auch auf Wurstwaren wie Salami oder geräuchertem Schinken. Aber wie schon gesagt, wenn wir Menschen sowas essen, geht für uns keine Gefahr davon aus.
Aber eben für Schweine. Deshalb wird jetzt alles daran gesetzt, dass dieser erste Fall der afrikanischen Schweinepest in Deutschland auch der einzige bleibt. Sabrina Loy aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hatte die Details dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das hier habt ihr hoffentlich auch alle heute gehört, oder? Wie war's?
Oh. Yo.
Also, wenn ihr das gehört habt heute um Punkt 11, dann hat alles funktioniert. Denn heute Vormittag war ja bundesweiter Probealarm. Der erste bundesweite Warntag seit der Wiedervereinigung mit allem, was dazugehört. Also nicht nur Sirene, ne? Sondern man konnte sich auch eine Warnung aufs Handy schicken lassen. Es gab Warnungen übers Radio. Dominik Peters aus dem Nova-Team, wie ist es denn gelaufen?
Nicht so pralle. Das Bundesinnenministerium sagt sogar, der Alarm sei fehlgeschlagen, denn eigentlich sollte diese Testwarnung ja um 11 Uhr über alle Kanäle rausgehen. Das war bei mir auch so. Ich wohne im Ruhrpott in Duisburg. Die Sirenen sind angegangen. Auf meinem Handy kam auch die Push-Nachricht vom Deutschlandfunk über die App Test. Dies ist die Warnmeldung am bundesweiten Warntag. Aber über die Warn-Apps Nina und Katwarn sind die Warnungen erst mit einer halben Stunde Verspätung auf den Smartphone von uns angekommen.
Woran hat das denn gelegen? Weiß man das schon?
Ja, offenbar an schlechter Kommunikation. Der Chef vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Christoph Unger, der hat nach ersten Analysen gesagt:
Erste Analysen haben ergeben, dass um 11 Uhr nicht nur zentral die Warnung ausgelöst worden ist, sondern viele andere angeschlossene Leitstellen ebenfalls eigenständig Warnungen ausgelöst haben, sodass es zu einer Überlastung des Systems gekommen ist.
Was meines Erachtens ein bisschen peinlich ist, weil dieser Tag wurde ja über Jahre hinweg geplant und wenn es dann an sowas Kleinem hakt wie Abstimmung, finde ich ein bisschen komisch. Also da ist bestimmt viel zu organisieren, aber es gibt auf jeden Fall auch Nachbesserungsbedarf.
Ja, es ist auf jeden Fall extrem ärgerlich für alle, die das organisieren. Aber okay, wissen Sie vielleicht, wo Sie das nächste Mal nochmal nachgucken müssen. Was ist denn mit den Sirenen, Dominik? Haben die funktioniert? Also ich habe sie zumindest bei mir hier in Köln gehört im Stadtteil.
Ja, im Prinzip haben die Sirenen schon funktioniert. Auf die gute alte Technik ist noch Verlass. Viele Sirenen sind ja aus den 60er Jahren noch, aber die haben zuverlässig Alarm geschlagen. Aber eben nur da, wo es welche gibt. Und auch das hat dieser Warntag nämlich gezeigt. Es gibt Lücken im deutschen Sirenennetz. Es ist längst nicht mehr so, dass jede Stadt in Deutschland noch Sirenen hat.
Wie waren denn die Reaktionen überhaupt heute auf diesen Tag?
Ja, bei Twitter gab es viel Häme. Ich habe mich mal ein bisschen durchgescrollt. Ein Nutzer oder eine Nutzerin, Prada Lot, hat da geschrieben, wenigstens wenn die Welt untergeht, werde ich endlich mal meine Ruhe haben.
Okay, das ist natürlich sehr sarkastisch. Aber gut, eine Meinung auf Twitter. Danke dir, Dominik, fürs Zusammenfassen, wie dieser bundesweite Warntag heute gelaufen ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das kommt auch nicht oft vor, dass sich Grüne, Linke und FDP einig sind. Aber in diesem Fall ist das so. Alle drei wollen einen Untersuchungsausschuss wegen des Wirecard-Skandals. Zu viele Fragen, zu wenige Antworten darauf, welche Rolle die Bundesregierung eigentlich dabei gespielt hat. Wann ein Untersuchungsausschuss zustande kommt, das besprechen wir jetzt mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Guten Abend, Julia.
Guten Abend, hallo.
Wann kann es denn überhaupt einen Untersuchungsausschuss geben? Welche Voraussetzungen braucht man dafür?
Ja, ein Untersuchungsausschuss ist ein Kontrollinstrument des Deutschen Bundestages, also des Parlaments. Das heißt, es braucht vor allen Dingen Abgeordnete, wenn man einen solchen bilden will. Und in dem Fall ist das auch ganz klar geregelt, nämlich im Grundgesetz in Artikel 44. Und der sieht vor, dass 25% der Abgeordneten des Bundestages notwendig sind, um den Bundestag insgesamt dazu zu verpflichten, einen solchen Untersuchungsausschuss einzurichten.
Gut, wenn wir mal gucken, diese drei Oppositionsparteien haben zusammen mehr als ein Viertel der Stimmen im Bundestag, haut also hin für so einen Untersuchungsausschuss. Müssen die denn jetzt diesen Antrag noch besonders begründen oder wie läuft das ab?
Also es ist tatsächlich so, wenn dieses Viertel erfüllt ist und das hast du richtig gesagt, das ist in dem Fall jetzt auch passiert, dann braucht es tatsächlich keine gesonderte Begründung, sondern dann ist das Parlament wirklich verpflichtet, diesen Ausschuss einzusetzen und gleichzeitig geht das Ganze noch einen Schritt weiter. Es ist auch gebunden an den Untersuchungsauftrag, den die Antragsteller, also diese drei Fraktionen, jetzt in ihrem Text formuliert haben. Das heißt, sowas will natürlich auch immer wohl überlegt sein. Also was genau ist das, was wir jetzt in diesem Ausschuss dann in den nächsten Monaten untersuchen wollen?
Wer legt denn eigentlich fest, wer dann an diesem Ausschuss mitarbeitet? Also wer leitet den zum Beispiel? Wer sitzt mit drin?
Also wir haben tatsächlich im Grundgesetz recht allgemeine Regularien, die gar nicht so sehr viel sagen über das Verfahren in solchen Ausschüssen. Dafür gibt es seit 2001 ein eigenes Gesetz für die Rechte der Untersuchungsausschüsse. Und darin sind all diese Dinge wirklich bis ins kleinste Detail geregelt. Und das sieht etwa beispielsweise vor, dass die Fraktionen des Bundestages entsprechend ihrer Fraktionsstärke im Ausschuss vertreten sein werden. Das heißt, für das ganz konkrete Beispiel im Fall Wirecard sind beabsichtigt jetzt in der Planung beispielsweise 6 VertreterInnen für CDU, CSU, 4 für die SPD und jeweils 2 für die weiteren Parteien. Und es sieht auch vor, dass die Regelungen des Ältestenrates des Deutschen Bundestages anzuwenden sind hinsichtlich der Vorsitzfindung. Und das könnte in diesem Fall jetzt bedeuten, dass nach dem Rotationsprinzip der Parteien, besser gesagt der Fraktionen, in dem Fall die AfD-Fraktion den Vorsitz übernehmen würde, während dann gleichzeitig vorgeschrieben ist, dass der stellvertretende Vorsitz zwingend aus einer anderen Fraktion kommen muss.
Und der Untersuchungsausschuss entscheidet dann auch darüber, wen er alles befragt und einlädt.
Genau, der Untersuchungsausschuss ist da mit umfangreichen Rechten ausgestattet. Auch das ist alles gesetzlich geregelt. Er darf zum Beispiel Zeugen vernehmen, Sachverständige anhören. Er darf aber auch Akteneinsicht beantragen und Ähnliches. Und er kann tatsächlich da sehr frei alle, also auch Amtsträger. Und das ist ja gerade, wenn es um Missstände und sozusagen potenziell politisches Fehlverhalten geht, auch sehr wichtig, auch Amtsträger und Personen des öffentlichen Lebens vorladen und kann auch erzwingen, dass diese Zeugen vor dem Ausschuss auftauchen. Und genauso wie wir es aus der regulären Strafprozessordnung kennen, ist zum Beispiel auch die Falschaussage vor einem Untersuchungsausschuss des Bundestages mit einer Strafe bedroht.
Und was ist mit der Zeit? Also wenn die dann einmal loslegen, gibt's da eine Frist, bis wann die dann irgendwie fertig sein müssen, irgendeine zeitliche Begrenzung?
Das gibt es tatsächlich formal nicht, aber natürlich liegt es ein bisschen im Interesse eines Untersuchungsausschusses, zum einen sehr ausführlich aufzuklären, also wirklich ja Klarheit, Transparenz in diese Gemengelage zu bringen, aber andererseits das eben auch nicht x-beliebig auszudehnen, weil damit natürlich die Bevölkerung, aber eben oft auch die Öffentlichkeit, etwa in Form von Medien, zunehmend das Interesse an dieser Ausschussarbeit verliert. Und so konnten wir jetzt bei diesem Fall Wirecard auch beobachten, dass die Antragsteller eben planen, zu sagen, wir wollen jetzt im Herbst diesen Jahres beginnen und wir wollen im Frühjahr 2021 einen Bericht vorlegen. Und der markiert auch tatsächlich das Ende solcher Beratungen, nämlich die Berichterstattung der bisherigen Ergebnisse oder zumindest der Gesamtergebnisse, wenn man wirklich fertig ist, an den Deutschen Bundestag. Und anders als bei anderen Kontrollinstrumenten ist es in dem Fall auch so, dass der Ausschuss verpflichtet wäre, wenn er wirklich bis zum Ende der Legislatur im Herbst 2021 berät, dann Zwischenergebnisse schriftlich an den Bundestag zu übermitteln, weil man eben vermeiden will, dass da durch die Bundestagswahl, die dann ansteht, und die Neuzusammensetzung des Bundestages dann womöglich eben die ermittelten Erkenntnisse verloren gehen können.
Julia, ich danke dir, dass du uns erklärt hast, wie das eigentlich funktioniert, wann ein Untersuchungsausschuss überhaupt zustande kommt und wie er dann arbeitet. Julia Reuschenbach ist Politikwissenschaftlerin und ihr habt sie gehört im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Einmal schön den Grillgeruch im Innenhof inhalieren. Herrlich, ne? Oder den angebratenen Knoblauch hier von da drüben aus der Küche, von der Nachbarwohnung oder die Kiffe vom Balkon unter oder über euch. Gerichte in Deutschland müssen sich immer wieder mit Gerüchen beschäftigen. Ja, ja. Sogar der Geruch oder Gestank, je nach Standpunkt, ne, von einem Käseladen ist schon verhandelt worden. Jetzt kommt noch ein weiterer Fall dazu. Es geht um einen Ziegenbock, der heißt Zoltan, und um den musste sich heute das Landgericht Bayreuth kümmern. Nova-Reporter Dominik Peters, worum geht's denn bei Zoltan? Heißt der eigentlich Zoltan oder spreche ich das richtig aus?
Zoltan.
Zoltan, ui, okay.
Ja. Soweit ich weiß, ja. Mhm. Ja, Zoltan ist klassischer Fall von stinkendem Tier, weil die Nachbarin eines Ziegenhalters findet, Zoltan stinkt. Ich stelle Zoltan mal kurz vor. Ziegenbock, Rasse, Thüringer Waldziege, hat ein schönes Bärtchen mit blonden Strähnchen, ist Anführer einer Herde mit 40 Ziegen. Problem ist aber, der dünstet besonders im Hochsommer zur Paarungszeit ordentlich aus. Und wenn es dann schwül warm ist, wenn die Luft im Ort steht, dann kann man noch nicht mal mehr die Wäsche aufhängen oder im Garten sitzen, sagt die Nachbarin. Und deswegen hat sie geklagt.
Und heute haben die Richter dann ein Urteil gefällt. Wie haben sie entschieden?
Also Zoltan darf bleiben, aber er darf nicht mehr stinken. Beziehungsweise ja, der Gestank darf die Nachbarin nicht mehr stören. Dafür müssen die Halter sorgen, sagt das Landgericht Bayreuth. Sonst droht den Haltern ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder eine Haftstrafe. Klingt irgendwie krass. Aber Beobachter sagen, das Urteil bringt letzten Endes wenig Klarheit, weil was das für den Ziegenbock jetzt konkret bedeutet, wie der weiterleben darf, unter welchen Bedingungen, das sagen die Richter nicht.
Der Ziegenbock macht halt das, was er macht, ne? Also im Zweifelsfall nach Ziegenbock riechen. Der hat ja auch gar keine Wahl. Kann man denn grundsätzlich sagen, was so zumutbar ist an Gerüchen? Also was muss man aushalten, was nicht?
Also ganz pauschal kann man das nicht beantworten. Es kommt zum einen auf die Dauer und zum anderen auf die Intensität der Geruchsbelästigung an. Gerichte werden aber auch immer gucken, wo spielt dieser Fall denn jetzt überhaupt? Das hat mir Hans Hannagard gesagt, der ist Fachanwalt für Mietrecht.
Zumutbarkeit ist eben abgestuft danach, wo ich lebe. Ja? Ob ich auf dem Land lebe, ob ich neben der BASF lebe oder ob ich im beispielsweise Luftkurort wohne, ja, wo ich schon erwarten kann, dass es da nicht den ganzen Tag nach irgendwas Fiesem, Chemikalischen stinkt.
Ja, und dann ist aber auch noch die Frage wichtig, wie nimmt man das denn alles wahr? Der eine wird vielleicht den Pommesbudengeruch unter dem Schlafzimmerfenster geil finden und die andere nicht. Letzten Endes läuft also vieles immer auf Einzelfallentscheidungen hinaus.
Ja, aber trotzdem, wie bewertet man das denn dann überhaupt? Ob etwas zumutbar ist, das stelle ich mir schwierig vor.
Ja, ist es auch. Das ist letztendlich eine Frage, die ein Gutachter oder eine Gutachterin beantworten muss. Wenn es um Industrie oder Landwirtschaft geht, dann gibt es da zumindest in manchen Bundesländern in Deutschland, NRW, Sachsen, Baden-Württemberg, schon richtig feste Geruchsemissionsrichtlinien, die man ranziehen kann. Also das gilt dann für Chemiebetriebe, für Landwirte, für Brauereien auch. Da kann man Gerüche auch messen mit speziellen Geräten, zum Beispiel über Gaskonzentrationen geht das. Aber wenn es eben um kleine Streit geht, Zigarettenrauch aus der Nachbarswohnung oder den stinkenden Nachbarshund, dann wird es schwieriger. Da müssen die GutachterInnen sich tatsächlich auch mal auf den eigenen Riecher verlassen, sagt Stefan Bentrop vom Mieterschutzbund.
Das sind natürlich Wertungen, die getroffen werden und letztlich sind Gutachter diejenigen, die dann die Entscheidung ja für das Gericht vorbereiten und mit ihrer Einschätzung im Grunde dem Gericht die Grundlage liefern, dann eine Entscheidung zu treffen.
Ja, die müssen ihre Gutachten natürlich möglichst gut belegen. Ein Gutachter oder eine Gutachterin hält ja nicht nur einmal die Nase da rein und läuft dann zum Gericht und sagt, hier stinkt oder stinkt eben nicht, sondern der wird mehrmals kommen, der wird zu verschiedenen Zeiten kommen, auch sich verschiedene Orte in der Wohnung angucken oder auf dem Grundstück Zeugen befragen und so weiter. Aber letzten Endes ist das dann auch ein bisschen subjektiv gefärbt.
Ist es denn eigentlich ein Unterschied, ob ich zur Miete wohne oder ob ich ein eigenes Grundstück habe und da alles zustinke?
Also das macht bei der Bewertung der Zumutbarkeit keinen Unterschied, aber ob ich zur Miete wohne oder ein eigenes Haus habe, ein eigenes Grundstück, da sind dann die Zuständigkeiten andere. Wenn ich mich als Mieter in meiner Wohnung so richtig krass beeinträchtigt fühle, weil ständig, keine Ahnung, Zigarettenrauch vom Nachbarn, der Nachbarin rüberweht, dann muss ich an meinen Vermieter oder meine Vermieterin rantreten und die ist dann diejenige, die im Zweifel den Kampf vor Gericht für mich ausfechten muss.
Ja, okay, aber wenn Vermieter, Vermieterin das alles nicht für mich klären kann und es stinkt einfach weiter?
Ja, dann kannst du als Mieterin versuchen, die Miete zu mindern, weil wenn du wegen Gestanks deine Wohnung gar nicht oder nur eingeschränkt nutzen kannst, dann kann das ja ein Mangel sein. Und dann hast du Anspruch auf Mietminderung, wenn es in der Wohnung einen Mangel gibt. Andererseits, wenn ein Gericht vorher schon entschieden hat, der Gestank ist zumutbar, dann wirst du den Gestank auch nicht als Mangel durchsetzen können. Also das ist sehr, sehr kompliziert.
Ja, lieber Dominik, das klingt so, aber ich weiß jetzt schon, ich werde mir keine Ziege und schon gar keinen Ziegenbock ins Wohnzimmer stellen. Also die Erkenntnis habe ich jetzt auf jeden Fall mitgenommen.
Hattest du vorher drüber nachgedacht?
Ganz kurz, oder ein Esel, das wäre ja immer noch so mein Favorite, aber ich glaube, das wird alles viel zu, das wird noch komplizierter dann. Danke dir, Dominik, fürs Erklären im Update.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.